Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser, ich darf Sie zur neuen Folge unseres Podcasts begrüßen beim Datum Kosmos. Wir werden heute noch einmal zurückblicken auf die Nationalratswahl. Wir blicken außerdem zum Tier, genauer zum Nutztier. Und dann auch noch hinein in eine sonst recht blickdichte Institution, ins Bundesheer. Aufgrund der aktuellen Lage jetzt nach der Wahl spreche ich aber zuerst mit dem Wahlforscher Christoph Hofinger vom SORA-Institut, den wir telefonisch erreicht haben. Er wird uns erzählen, was er aus der Wahl vom 29. September und deren Analyse für Schlüsse ziehen kann und was sein Fach, die Meinungsforschung, mit der Meteorologie gemeinsam hat. Thema sind außerdem unsere Covergeschichte, die sich um die Frage dreht, warum ist unser Verhältnis zu den Nutztieren so zerrüttet? Und schulden wir ihnen nicht etwas? Sind wir ihnen gegenüber nicht in der Verantwortung? Darüber spricht mit mir eine unserer Autorinnen, Katharina Brunner. Sie ist selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen und wir reflektieren im Gespräch unsere Zugänge. Außerdem ist dann auch noch Clara Borak zu Gast, die für uns eine Erkundung gemacht hat. Sie hat sich eine österreichische Institution angeschaut, die vor allem für Frauen häufig im Verborgenen liegt und meist auch unerklärlich bleibt, das Bundesheer. Sie wird uns von ihren Erfahrungen berichten. Zum Schluss gibt's auch diesmal die Wette und auch gleich noch wie immer der Hinweis, hören Sie im Hintergrund Menschen sprechen, Redaktionshunde bellen, Kaffee aufkochen oder die Tür klingeln. Das ist alles ganz normal, weil wir den Podcast hier nämlich in unserer Redaktion aufnehmen, Bürogeräusche inklusive. Mein Name ist Patricia McAllister-Käfer, ich bin Chefin vom Dienst beim Monatsmagazin Datum und Sie hören unseren Podcast Datum Kosmos.
Gesellschaft im Spiegel.
Ja, es ist ja jetzt zwar schon fast wieder 2 Wochen her, dass Österreich gewählt hat und die bunten Balken im ORF-Studio in die Höhe wuchsen, aber richtig bedeutungsvoll werden erst wieder die nächsten Wochen. Sebastian Kurz geht jetzt mit dem Auftrag zur Regierungsbildung in die Verhandlungen einer neuen Koalition, vielleicht ja tatsächlich auch der alten, wir wissen es noch nicht. Bei uns zu Gast ist zu diesem Thema Christoph Hofinger, der gemeinsam mit Günter Ogris das SORA-Institut leitet. Herr Hofinger, guten Morgen, guten Tag.
Guten Tag.
Versetzen wir uns vielleicht noch einmal zurück. Es ist der Wahlsonntag vor 2 Wochen, 17 Uhr. Nach dem VfGH-Entscheid von 2016 bekommen Sie ja wirklich erst um diese Uhrzeit die ersten Teilergebnisse der Wahl. Und dann sieht man Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im ORF-Studio angespannt auf die Computerbildschirme starren. Was passiert da?
Ja, die ersten Minuten vergehen eigentlich damit, dass wir wirklich warten darauf, dass alle Daten da sind, bis die dann wirklich in den Systemen angekommen sind. Es geht nicht in Sekundenschnelle, sondern braucht noch etwas Zeit. Und dann beginnen die Modelle zu rechnen. Das ist grundsätzlich automatisiert. Nur gibt es dann immer eine Phase, und das ist vielleicht das, was Sie jetzt auch mit angespannten Gesichtern beschrieben haben, wo wir uns ansehen, ob die Modelle wirklich das erfüllen, was wir uns von ihnen erhofft haben. Also wir haben im Lauf der letzten 25 Jahre, weil so lange machen wir das schon, gelernt, es ist gut, verschiedene Ansätze zu rechnen, auf mehreren Varianten sich den Trends in den Städten zu nähern, weil das ist immer die große Herausforderung, wie sage ich aus relativ kleinen ländlichen Gemeinden die Städte vorher. Und was diesmal der Fall war, und das kann natürlich immer passieren, ist, dass eine Variante, die wir sehr liebevoll vorbereitet haben, bei der wir aus Grazer Sprengeln die Wiener Sprengeln geschätzt haben, sich eigentlich für diese Wahl als nicht tauglich erwiesen hat. Nur, wie Sie richtig sagen, wir hatten vorher keine Zeit, uns mit den Daten quasi anzufreunden, so wie früher vor dem VfGH-Urteil, sondern sind erst in dieser Situation kurz nach 5 draufgekommen, so schön das Modell ist und so sehr es uns gefallen hat, wir müssen es wieder kübeln auf gut Deutsch.
Das heißt, wie kommt man denn ursprünglich überhaupt zu dem Modell? Man geht einfach von den Erfahrungswerten aus oder... Wie lässt du das beschreiben, wie man so ein Modell überhaupt einmal zustande bringt?
Wir machen grundsätzlich das Gleiche wie die Meteorologen und Meteorologinnen. Wir versuchen, das Wetter von gestern durch das Wetter von vorgestern vorherzusagen. Und ebenso haben wir natürlich in der Vergangenheit eine Unmenge an Wahlen, die wir auch selbst natürlich schon versucht haben zu bewältigen. Und wir haben uns auch diesmal genau angesehen, wie wären wir bei der Nationalratswahl 2017 ganz genau gelegen. Oder welches Modell wäre auch bei der heurigen Europawahl sehr gut gewesen. Und dann ist die Hoffnung meistens berechtigt, dass wenn ein Modell die letzte Wahl aus der vorletzten Wahl vorhergesagt hätte, sehr gut vorhergesagt hätte, dass es uns diesmal auch hilft. Mit dem kleinen Fallstrick, dass eben gerade wenn sozialwissenschaftliche Prozesse und Menschen beteiligt sind, manchmal Dinge passieren, die nicht so einfach wie Gesetze der Physik sind, sondern da ändern sich zum Beispiel die Gewohnheiten bei Wahlkarten. Und da geht es auch darum, dass wir in dieser sehr konzentrierten Situation kurz nach 17 Uhr auch sehen, hoppala, da ist offenbar irgendetwas Neues, das wir in der Vergangenheit noch nicht hätten entdecken können.
Und wie lässt sich sowas dann so flexibel und spontan neu integrieren? Oder wie kann man da dann so spontan dieses Modell anpassen?
Wichtig ist, dass uns jedes Modell zeigt, was es errechnet und wir dann diejenigen, bei denen wir das Gefühl haben, die würden heute sehr wahrscheinlich falsch liegen, aus den Berechnungen herausnehmen. Ein Beispiel ist 2016, wo es ein paar Modelle gab, bei denen Van der Bellen in der ersten Bundespräsidentenwahl, also als es noch 6 Kandidaten gab, knapp über 20% in Wien gelegen wäre. Und wir haben aber aufgrund anderer Daten und aufgrund auch der ersten Eindrücke aus Graz gesagt, wir rechnen damit, dass diese Annahmen falsch sind, und das war auch dann richtig. Das heißt, wir sehen auf die Modelle und sagen, ein paar sind heute die falschen. Und das ist für uns natürlich auch ein intuitives Wissen, das wir kumuliert über die letzten Jahrzehnte quasi eingelernt haben. Das heißt, es gibt Momente, wo uns die Intuition sagt, so liebevoll dieses Modell auch jetzt vorbereitet ist, in dieser Situation ist es offenbar nicht das Richtige.
Das heißt, Sie schöpfen einfach wahnsinnig viel aus der Jahre- oder jahrzehntelangen Erfahrung, oder?
Die Erfahrung hilft uns sehr, aber natürlich ist immer noch die Basis ein großes, komplexes, mathematisches Modell. Konkret ist es so, dass die wichtigste Vorhersagemethode ist und die immer die Basis war in den vergangenen Jahren seit Anbeginn, dass wir Wählerströme ausrechnen in den Gemeinden, die wir schon gezählt haben und annehmen, dass ähnliche Wählerströme dann in den nicht ausgezählten Städten stattfinden. Aber es verlangt große Flexibilität, weil von jeder Wahl zu jeder Wahl die Gesetzmäßigkeiten anders sind. Und was wir zum Beispiel diesmal gemacht haben, wir haben die städtischen Trends noch stärker isoliert von ländlichen Trends, weil in den letzten Jahren die Wählerströme am Land sich noch deutlicher unterschieden haben von den städtischen Wählerströmen. Also wir können uns nicht in ein perfektes Modell verlieben und sagen, das ist jetzt lebenslang das, was wir hegen und pflegen und es wird immer funktionieren, sondern der Schlüssel zum Erfolg beim Hochrechnen ist eine permanente Weiterentwicklung, die uns als Team dann gemeinsam auch immer wieder gelingt und uns immer wieder selbst zu hinterfragen.
Mhm. Das heißt, Sie haben einfach eigentlich eine wahnsinnige Erfahrung auch im Interpretieren und im Improvisieren, oder? Darauf läuft es dann irgendwie auch hinaus.
Eine Improvisation, die nur aus der Intuition schöpfen würde, die wäre extrem riskant. Und wir vertrauen, aber wir wissen auch, dass wenn wir 3-4 Modelle haben, wo jedes für sich genommen sehr, sehr gut vorbereitet ist und wo sehr viel Mathematik und Statistik dahinter ist, dass die manchmal in andere Richtungen ziehen können, so wie Hurricane-Prognosen auch sich manchmal extrem auseinanderentwickeln können. Und dann wissen wir, da ist dann unsere Intuition auch gefragt, als Zusatztool sozusagen, als zusätzliches Werkzeug.
Mhm. Wirklich interessant, diese meteorologischen Parallelen, die Sie sehen lassen, weil man das ja, also weil man es tatsächlich vergleichen kann. Interessant.
Die Meteorologen sind, nur ganz kurz, eine Prognosewissenschaft, die sich wirklich enorm weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und alle, die Prognostik machen können, vor allem von den europäischen Meteorologen, da irrsinnig viel lernen, weil die haben eine ganz fantastische Fehlerkultur. Die sagen, wir analysieren ganz genau, welche Fehler wir in der Vergangenheit machen. Wir verwenden verschiedene Modelle, das nennen sie Ensemble. Also eine Vielfalt an Modellen, ein ganzes Team an Modellen, und aus dieser Vielfalt lernen wir. Und da sind die Meteorologen eine unglaubliche Inspirationsquelle für alle anderen. Also zum Beispiel für uns, aber auch für Ökonomen können sie unglaublich inspirierend sein.
Mhm. Zu dieser Fehlerkultur vielleicht auch gleich, das habe ich mir auch gefragt, ob Sie sich dann nach jeder Wahl zusammensetzen und da auch überlegen, wie können wir da noch besser werden? Der ORF hat die Tage eine Aussendung gemacht, dass die SORA-Hochrechnung am Wahlabend mit einer mittleren Abweichung von 0,4 Prozentpunkten am allergenauesten war und ist da ganz stolz drauf. Sie sind sicher auch stolz drauf, aber Sie blicken wohl auch irgendwie darauf, was ist uns nicht so gut gelungen, oder?
Genau, also die eigenen Fehler transparent zu machen und einerseits im Team zu diskutieren, ohne Blame Shame, einfach zu sagen, ganz klar, die perfekte Prognose ist, wäre eher ein Glückstreffer. Wie hätten wir noch besser sein können? Das wollen wir ganz entspannt unter uns, aber auch mit der Öffentlichkeit teilen. Wir haben zum Beispiel auch öffentlich über Twitter kommuniziert, wie viel an unserer Abweichung war jetzt durch der Fehler bei der Sprengelprognose, also das, was an den Wahllokalen war, wie viel war am Wahlkartenmodell, das haben wir für jede Partei offengelegt. Und wir haben uns auch entschieden, gemeinsam mit dem ORF unsere Prognose für jeden Wahlkreis schon am Sonntag, also die Wahlkartenprognose für jeden Wahlkreis zu veröffentlichen. Dadurch teilen wir mit der ganzen Öffentlichkeit viele Details unserer Prognosen, aber da kann natürlich jeder auch unsere Fehler genau sehen und analysieren. Aber das ist letztendlich im Sinne eines einerseits produktiven wissenschaftlichen Diskurses, also die Wissenschaft kann sich so weiterentwickeln. Andererseits ist Transparenz auch für unsere Demokratie und das Vertrauen in unsere Demokratie extrem wichtig. Und wir streben danach, dass die Menschen uns nicht sehen als Orakel oder Geheimwissenschaften, sondern dass wir wahrgenommen werden als Menschen, die aber sehr gute Modelle haben, wissenschaftliche Modelle, und mit anderen möglichst viel Informationen über ihre Herangehensweise teilen.
Mhm. Sie machen ja jetzt nicht nur rein dann quasi das Prozess, es geht ja nicht nur ums Prozessieren der Daten, sondern Sie schauen sich ja auch im Vorlauf bei Wahlkämpfen sehr genau an, was sich da so tut, wie da schon Meinungen oder Stimmungen aufkommen, anschwellen und wieder abschwellen. Ich würde da gerne ein bisschen eben so über den vergangenen, gerade vergangenen Wahlkampf sprechen. Wie sehr ist denn zum Beispiel aus Ihrer Sicht der Zuwachs der Grünen aus der Bewegung von Greta Thunberg heraus zu erklären, beziehungsweise auch aus dem Phänomen, dass diese Greta Thunberg dieser Bewegung auch irgendwie ein Gesicht gab, weil dieses Unbehagen, dass da irgendwas mit dem Klima nicht so ganz stimmt und dass da einiges im Argen ist, das ist ja schon länger bewusst.
Ja, da sind sicher einige politische Prozesse passiert, die auch so sehr schwer vorhersehbar waren. Und das ist natürlich auch das Spannende an Politik und an Wahlkämpfen. Im Mai 2019 dachten alle, es gibt einen großen Konflikt bei der Wahl zum Europäischen Parlament zwischen Europabefürwortern und auf der anderen Seite rechtspopulistischen Bewegungen, die sich eigentlich schon teilweise gegen die Idee eines geeinten Europas versammeln. Und letztendlich ist in der Wahlnacht dann vielen klar geworden, ja, das war ja eine ganz andere Wahl. Das war eine Wahl mit einer Wahlbeteiligung unter Jüngeren, die dort am meisten gestiegen ist. Das war eine Wahl mit sehr starken Ergebnissen für grüne Parteien, die auch so nicht erwartet wurden, zum Beispiel in Österreich. Und da ist vielen gedämmert, dass die Fridays for Future Bewegung und die Energie, die dort entstanden ist durch Inspiration durch die Greta Thunberg, offenbar sehr viel auch im traditionellen politischen Prozess, also beim Wählen bewegt hat. Und solche Prozesse sind nicht lineare Prozesse, die sehr schwer vorhersehbar sind. Also wenn jemand im Sommer 2018, als Greta Thunberg begonnen hat zu streiken, gesagt hätte, das wird nächstes Jahr die Europawahlen mitentscheiden, dann wäre das als eine wohl sehr gewagte Prognose abgetan worden. Aber Sie haben das Stichwort Unbehagen gesagt. Wenn irgendwo ein Unbehagen vorhanden ist und jemand dem eine Stimme gibt und dann auch Menschen sich organisieren, dann kann das eine sehr starke Kraft entwickeln, die dann in die Wahlergebnisse überschwappt.
Aber eben sowas eigentlich Ungreifbares wie ein Unbehagen. Wie lässt sich das für Sie dann eben ja auch wieder als Wissenschaftler, der mit Zahlen hantiert, wie lässt sich das in diese Zahlen gießen oder bringen?
Also unser Schnittpunkt zwischen Sprache und Emotion und den Zahlen sind unsere Fragebögen. Und dort haben wir in den letzten Jahren auch gelernt, etwa seit 10 Jahren beschäftigen wir uns intensiv damit, dass die Emotionen letztendlich alle Wahlkämpfe in erster Linie entscheiden. Argumente haben schon eine Rolle, aber die müssen sickern und sich letztendlich irgendwo über eine Emotion in Verhalten übertragen. Und das kann Ärger sein, also Ärger, dass zu wenig getan wird in einem Politikbereich wie Klima oder Migration. Das kann auch die Euphorie sein, dass eine Bewegung das Gefühl hat, wir können etwas bewegen. Und wir haben deswegen auch in unserem Fragebogen viel mehr Items, wie wir das nennen, die direkt auf die Emotionalität der Befragten abzielen. Also ganz wichtig haben wir gesehen bei der Bundespräsidentenwahl, die Frage von Optimismus und Pessimismus entscheidet mehr als jede soziodemografische Variable. Also ob ich Hofer oder Van der Bellen gewählt habe, hat in erster Linie damit zu tun gehabt, bin ich zuversichtlich für Österreich oder nicht, und nur in zweiter Linie mit Faktoren wie Bildung oder ob jemand in der Stadt oder am Land gewohnt hat.
Das konnte man so konkret den Kandidaten zuordnen?
Also bei vergleichbarem Hintergrund der Person war jemand, der pessimistisch war, mit einer 45-prozentigen Wahrscheinlichkeit eher Hofer-Wähler als Van der Bellen-Wähler. Also die Frage, bin ich Pessimist oder Optimist, macht bei Kontrolle für die anderen Faktoren damals im Jahr 2016 einen 45% Vorsprung zwischen zwei Kandidaten aus. Das ist schon sehr viel.
Ein kleiner Sprung. Wie sehr sind denn von Ihnen eigentlich Politiker, politische Parteien informiert, wenn man jetzt auf die Koalitionsverhandlungen blickt? Wie sehr kann ich denn als österreichische Staatsbürgerin davon ausgehen, dass die Koalitionsverhandlungen, die da jetzt laufen, dass die auch unterfüttert sind mit dem Wissen über die Stimmungen im Land, die Sie haben?
Momentan haben wir alles, was wir erforscht haben, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Natürlich ist es so, dass politische Parteien, die dann strategische Fragen zu klären haben, dann immer wieder auch nach Wahlen sich wieder orientieren mit Umfragen. Und da versuchen dann politische Parteien auch auszutesten, wenn sie in Koalitionsverhandlungen gehen, wie breit ist jetzt unsere Wählerbasis? Also ich nehme an, dass zum Beispiel die ÖVP sich damit beschäftigt. Wir haben jetzt neue Wählerinnen und Wähler dazu bekommen. Wir haben viele alte Wählerinnen und Wähler behalten. Welche Meinungsvielfalt, welche ideologische Vielfalt spielt sich hier überhaupt ab? Und ich nehme an, ohne das im Detail zu wissen, dass die meisten Parteien sich damit beschäftigen, welchen Spagat sie jetzt eigentlich zu bewältigen haben.
Mhm. Es ist ja immer wieder, so wird geäußert, die Skepsis der repräsentativen Demokratie gegenüber, jetzt eh schon seit Jahren, im Prinzip seitdem der politische Diskurs stark von Populismus geprägt ist. Sie geben mit dem Sora-Institut seit 2018 den österreichischen Demokratiemonitor heraus, der, glaube ich, demnächst wieder veröffentlicht wird, oder letztes Jahr ist er, glaube ich, im November veröffentlicht worden. Können Sie da noch das ein bisschen erklären, oder was ist die Intention dahinter, so etwas zu machen? Was sagen die Ergebnisse über die österreichische Bevölkerung?
Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne Studien zu den Einstellungen der Österreicherinnen und Österreicher zur Demokratie gemacht. Und da gab es ein paar Befunde, die doch sehr verstört haben. Vor allem symbolisch die Frage, es wäre durchaus Zeit für einen starken Mann, der sich nicht um Wahlen und Parlament kümmern müsste. Und da gab es nicht nur einhellige Ablehnungen in den letzten Jahren. Das hat dann doch sehr viele auch uns beunruhigt, weil wir wissen, dass das Vertrauen in die Demokratie ein sehr hohes Gut ist. Und wir haben deswegen eine Vielfalt an Unterstützerinnen und Unterstützern gefunden, also mehr als ein Dutzend Institutionen, die dieses Projekt Demokratiemonitor jetzt auf 5 Jahre abgesichert haben. Dafür sind wir sehr dankbar, und wir konnten eben letztes Jahr zeigen, dass es grundsätzlich eine sehr starke Verankerung demokratischer Werthaltungen in der österreichischen Bevölkerung gibt, dass es aber auch einige Stellen gibt, wo wir hinsehen müssen, dass manche in der Bevölkerung ein gesunkenes, ein nicht mehr heiles Vertrauen sozusagen in die österreichische Demokratie aufweisen, und dass es durchaus Sinn macht, sich als Gesellschaft zu fragen, womit hängt das zusammen? Zum Beispiel eben damit, dass wenn Menschen ökonomische Abstiegserfahrungen gemacht haben oder befürchten, dass sie dann das Gefühl haben, diese Demokratie mag zwar ganz schön sein, aber in Wirklichkeit ist sie auch nicht das Gelbe vom Ei, weil sie bewahrt mich nicht davor, eventuell zu verlieren oder von anderen auch nicht gewürdigt und wertgeschätzt zu werden. Das heißt, uns interessiert einerseits der reine Level an Demokratievertrauen, aber andererseits sehr stark die Mechanismen, die dazu führen können, dass Menschen sagen, die Demokratie ist vielleicht doch nicht das Beste, das wir haben könnten, entweder ganz grundsätzlich oder in der konkreten Ausformung.
Und können Sie da zu den aktuellen Ergebnissen jetzt schon was sagen, oder in welche, ob es irgendwelche gravierenden Änderungen gab im Vergleich zum vergangenen Jahr?
Die neuen Ergebnisse sind jetzt gerade in Auswertung und werden gegen Ende des Jahres präsentiert. Ein interessanter Befund war, dass wir schon bei der ersten Auswertung gesehen haben, die war ja während der Regierungsperiode Türkis-Blau, dass das Vertrauen in die Demokratie im Vergleich zu vor 2017 eher gestiegen ist, weil vor allem die Anhänger der Freiheitlichen Partei durch das Vertretensein in der Regierung das Gefühl hatten, sie sind eher wieder Teil des Willensbildungsprozesses. Dadurch ist das Demokratievertrauen von FPÖ-Anhängern und Anhängerinnen gestiegen, während es bei den Anhängern der Oppositionsparteien SPÖ und Grüne und NEOS nicht gesunken ist. Jetzt haben wir gerade eine Regierungsbildung, es ist alles im Fluss. Wir werden sehen, welche Gruppen der Bevölkerung jetzt stabil bleiben oder ob manche jetzt in ihrem Demokratievertrauen wieder sinken oder sogar steigen. Wir wissen es noch nicht, aber wir freuen uns schon sehr, wenn wir dann die Ergebnisse im Detail errechnet haben und präsentieren können.
Mhm. Aber das heißt, Ibiza war da zu dem Zeitpunkt, war noch nicht bekannt.
Also die Wiederholung des Demokratiemonitors, die zweite Welle von jetzt jedenfalls 5 geplanten, war heuer im Sommer, und das war nach Ibiza. Und was wir schon in unserer Befragung zur Nationalratswahl gesehen haben, ist, dass vor allem Anhänger der FPÖ Ibiza als symptomatisch für das gesamte politische System sehen. Also wie Ibiza gesehen wird, hängt ganz massiv davon ab, welche politischen Überzeugungen ich habe. ÖVP-Wähler sagen, ja, das ist eher typisch für einzelne Personen. Die SPÖ, Grün und Neos-Anhänger sagen eher, es ist typisch für einzelne Parteien. Meinen natürlich damit die FPÖ, und die FPÖ-Anhänger sehen das eher, Ibiza selbst, als Frage des Systems, ganz anders als eben die Spesen-Affäre rund um Heinz-Christian Strache und Philippa Strache, die eben dann nicht mehr als Systemproblem gesehen wurde, offenbar. Und wir werden in den Auswertungen vermutlich sehen, dass Ibiza und auch das Ausscheiden aus der Regierung, das ist jetzt eine Prognose, aber ich würde sagen, wir so, es würde mich nicht überraschen, wenn das Demokratievertrauen unter Anhängerinnen und Anhängern der Freiheitlichen jetzt gesenkt hat.
Mhm. Herr Hofinger, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wiederhören.
Das Heft.
Bei mir hat jetzt Felix Kraxner Platz genommen. Felix macht gerade bei uns Praktikum.
Hallo.
Und wird uns, war natürlich da auch ganz nah dran an der Produktion und wird uns ein bisschen jetzt erzählen, was wir sonst noch dieses Monat im Heft, im Datum finden. Nämlich unter anderem den Krieg der Mäuse. Worum geht's denn da?
Franz Stefan Gadi hat sich mit der Kriegsführung der Zukunft beschäftigt. Die Kriege von morgen werden mit autonomen Waffen geführt werden. Also vollständig selbstständig handelnde Waffen, die im Gegensatz zu menschlichen Soldaten nicht zögern, einen Menschen zu erschießen. Und das ist durch diese Integration von künstlicher Intelligenz in autonome Waffensysteme zu weniger Opfern, zu weniger zivilen Opfern kommt, hält er in seiner Analyse trotzdem für einen Mythos.
Weil er dann trotzdem meistens noch der Mensch am Auslöser sitzt.
Genau, Kriegsentscheidungen, Kriegsverbrechen sind immer noch eine menschliche Entscheidung, also eine bewusst getroffene Entscheidung, die von hohen Militärs, Generälen und Politikern getroffen werden.
Eine andere Reportage führt uns nach Finnland.
Jakob Pallinger war für das neue Datum in Finnland. In Finnland soll das Glück zu Hause sein. Finnland gilt laut einem Report, dem World Happiness Report der Vereinten Nationen, als das glücklichste Land der Welt, bereits zum zweiten Mal. In dieser Studie wurden 156 Länder befragt, die Bürger befragt der jeweiligen Länder, wie glücklich sie sind, und berücksichtigt wurden in dieser Studie auch das Bruttoinlandsprodukt, die Lebenserwartung, vorherrschende Korruption, und die Finnen sind die glücklichsten, haben allerdings auch eine der höchsten Depressionsraten in Europa, und Jakob Pallinger fragt sich, wie kann das zusammenpassen?
Mhm. Und noch eine Reporterin war für uns unterwegs, sogar dann gleich in drei Ländern, wobei Österreich, inklusive Österreich. Lena von Holt war in Budapest, in Warschau und in Linz für uns. Was hat sie dort recherchiert?
Genau, wir haben noch eine Reportage von Lena von Holt. Sie hat sich mit drei Bürgerrechtlern getroffen und erzählt drei Geschichten mit vielen Gemeinsamkeiten. Oktavius Christianowski kämpft in Warschau für die Akzeptanz von Homosexuellen. Agnes Kalota gibt Obdachlosen kostenlose Rechtsberatung in Budapest. Und Lucenia Kajscheta engagiert sich in Linz für die Rechte von Migrantinnen.
Und warum hat Lena von Holt genau diese drei Länder oder diese drei Beispiele aus den drei Ländern ausgewählt?
Weil in allen drei Ländern, bis vor kurzem auch in Österreich, rechtspopulistische Regierungen an der Macht sind bzw. waren.
Im Heft haben wir diesmal auch einen Essay von unserem Textchef Anatol Wittuch. Worum dreht sich dieser?
Wir haben noch einen Text von Anatol Wittuch, denn am 22. Oktober vor genau 10 Jahren besetzten hunderte Studenten das Audimax der Universität Wien. Damals formierte sich Widerstand gegen die Bologna-Reform. Niemand hätte damals gedacht, dass die Besetzung mehr als ein paar Tage dauert. Proteste in den vergangenen Jahren scheiterten. Die große Mehrheit der Studenten war damals politisch einfach nicht mobilisierbar. Und bei Uni Brent waren es am Ende ganze 2 Monate. Autor Anatol Wittuch, der damals immer wieder selbst ins Audimax ging, erinnert sich in seinem Essay an dieses Ereignis zurück, warum Uni Brent ein Protest war, der anders war als Proteste davor, warum die Besetzung ein politisches Ereignis wurde und was bis heute von den Protesten, von der Besetzung übrig blieb.
Vielen Dank für den Überblick.
Das Thema des Monats.
Willkommen jetzt, Katharina Brunner, bei unserem Redaktionstisch. Vielen Dank, dass du da bist. Auf dem Cover unserer aktuellen Ausgabe ist ein Schwein abgebildet. Ausgehend von der Fleischsteuerdebatte haben wir uns in der Datum-Redaktion gefragt, wie steht es eigentlich um unser Verhältnis zu den Nutztieren? Was wissen wir von ihrem Leben? Und sind wir ihnen etwas schuldig? Sind wir ihnen gegenüber, tragen wir ihnen gegenüber Verantwortung? Katharina, du und ich, wir haben ein bisschen unterschiedliche Zugänge. Ich habe auf der Veterinärmedizinischen Uni ein Studium gemacht für Mensch-Tier-Interaktion. Habe da auch Tiere in verschiedensten Haltungen gesehen. In dem Studium geht es irgendwie darum, wie lebt Mensch und Tier, sei es jetzt Heimtier, Nutztier, Zootier, wie kommen Mensch und Tier zusammen und das aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet. Du bist dem Thema aber noch einmal deutlich näher, weil du bist nämlich ganz eng mit Tieren aufgewachsen.
Ja, genau. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und also wir hatten nicht nur Tiere, wir haben auch Landwirtschaft und Ackerbau und so weiter, aber wir hatten eben vor allem immer Hühner als Nutztiere und Pferde, Katzen. Mein Papa hat auch andere Sachen ausprobiert, wie Truthähne und so weiter. Aber genau, am meisten begleitet er mich in der Kindheit eigentlich auch der Umgang mit Hühnern. Und im weiteren Sinn also entweder mit den Legehühnern oder mit den Masthühnern fürs Fleisch.
Mhm. Und die These in meinem Text ist ja, je stärker wir uns eigentlich mit Tieren konfrontieren oder je eher wir uns in sogenannte Kontaktzonen, da gibt es eben Philosophinnen, die bezeichnen das als Kontaktzonen, in Kontaktzonen uns begeben mit den Tieren, umso intensiver ist natürlich unsere Auseinandersetzung mit ihnen und umso intensiver auch die Beziehung zu ihnen. Kannst du das für dich, für die Hühner bestätigen oder sagst du eher...
Das ist ist eine spannende Frage, weil ich mich an so Momente erinnere, wo zum Beispiel die ganz kleinen Küken kommen, sind so richtig frisch geschlüpft und kommen halt zu uns im Stall und der Stall ist ganz warm gemacht mit Infrarotlampen und einfach so, also damit sie sich wohlfühlen. Und dann kommen sie eigentlich in so einen großen LKW und ganz vielen Kisten und wir haben als Kinder dann immer geholfen, die rauszugeben. Und es musste aber schnell gehen, weil sie dürfen nicht lange im Kalten sein, sie müssen schnell wieder ins Warme. Und ich habe dann auch gemerkt, dass je älter sie werden und desto weniger lieb und klein sie sind, desto mehr entferne ich mich von ihnen. Also irgendwann habe ich sie dann auch nur noch als, ja, das sind halt die Hühner, die dann irgendwann wieder abgeholt werden. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, das ist eigentlich nur fürs Fleisch. Und dadurch, also auch wenn man so Massen sieht, glaube ich, an Tieren, also wir sind immer noch ein kleiner Betrieb, aber es waren trotzdem so 2 Ställe aufgeteilt, 7.000.
Mhm.
Und das ist einfach eine große Menge und dann sieht man irgendwie nicht mehr so das einzelne Tier, dass man jetzt besuchen geht oder nachdem man irgendwie schaut, ob es ihm wohl gut geht oder so.
Das heißt, das ist eher dann, es geht gar nicht so um den Kontakt, sondern es ist eher ein gelerntes oder eine kulturelle Prägung, durch die man sagt, okay, es ist dann einfach trotzdem, auch wenn das jetzt im ersten Moment ein süßes kleines Küken ist, ein flauschiges, so wird es dann doch eigentlich zu einem Lebensmittel.
Ja, also bei mir ist dann halt die Entwicklung dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich will kein Fleisch mehr essen, aber ich glaube auch, dass es deshalb war, weil ich gesehen habe, wie sie halt, also quasi, ich habe das Fleisch am Teller gesehen, aber ich habe genauso gesehen, wie es passiert. Und das hat mir dann bei, also das meine Schwester und ich, wir sind beide Vegetarier. Das hat irgendwie, glaube ich, zu diesem Prozess oder zu dieser Entscheidung auch, und die war dann eigentlich ganz einfach, weil wir einfach gesehen haben, okay, wir sind ein Biobetrieb und es geht ihnen eigentlich gut im Vergleich zu anderen, aber es ist noch immer nicht irgendwie so ihr wirkliches Leben, wie sie es leben würden, wenn sie nicht für Fleisch da wären, also für den Konsum von Fleisch.
Und mit dem Vegetarismus hast du für dich das Gefühl, du kannst dich da irgendwie distanzieren davon oder du hast damit dann nichts zu tun und es ist für dich irgendwie leichter, damit umzugehen?
Also nichts zu tun würde ich nicht sagen, aber ich habe mir einfach gedacht, für mich ist das Fleischessen einfach nicht mehr ein Genuss gewesen. Und ich habe auch nie das Verlangen, jetzt Fleisch zu essen, auch nicht einfach nur den Geschmack von, keine Ahnung, Speck oder Salami oder so. Das ist irgendwie bei mir nicht so stark und dadurch ist es für mich leicht zu verzichten und dann denke ich mir so, okay, wenn es für mich leicht ist, dann mach ich es einfach, weil so viele machen es nicht. Und ich verstehe es auch, wenn du wirklich gern Fleisch isst, wenn du den Geschmack einfach magst.
Ist für dich der Vegetarismus auch eine gewisse Art von Respekt, die du irgendwie den muss jetzt gar nicht so nur den Nutztieren, sondern der Natur auch ganz im Allgemeinen, wo du das Gefühl hast, du zollst da einfach Respekt?
Ja, also auf jeden Fall, weil ich bin halt schon irgendwie der Meinung, dass eben was du konsumierst, das ist irgendwie einfach der kleinste Schritt, den du machen kannst. Erstens, um irgendwie was zu verändern. Ich weiß, es fühlt sich eben manchmal so ohnmächtig an, das ist eigentlich so, ich bin nur ein Mensch und ich konsumiere weniger Fleisch, was bringt das überhaupt? Aber im Wesentlichen ist es eigentlich auch einfach, fürs eigene Gefühl. Und wenn ich weiß, ich esse nur Dinge, die, also größtenteils nur pflanzliche Lebensmittel, dann habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, ja. Und wenn ich Milchprodukte esse, dann versuche ich das halt einfach regional zu machen. Und das ist schon, ich finde, damit wertschätzt man eigentlich auch einfach die Natur, weil man sich denkt, okay, ich kann einfach nicht so Fleisch essen, hat so einen großen Abdruck für wenn man jetzt von Klimaschutz spricht, da will ich irgendwie nicht Teil davon sein.
Mhm. Ich habe da oft so den Gedanken beim Einkaufen auch, ich möchte irgendwie, also ich esse oder konsumiere sehr wenig Fleischprodukte, möchte aber schon irgendwie dazu beitragen, dass unsere in Österreich immer noch sehr kleinstrukturierte Landwirtschaft erhalten bleibt und denke da quasi jetzt nicht nur ans Tier oder an die Natur, sondern auch irgendwie an die Bauern. Und um die auch zu unterstützen, also das wäre jetzt ist auch ein bisschen es entspricht jetzt auch nicht ganz der Wahrheit, dass ich jetzt sage, ich kaufe den Speck, um den Bauern zu unterstützen, nur deshalb tragen schon auch andere Faktoren auch noch dazu bei. Aber ich versuche halt wirklich aus der Region Lebensmittel einzukaufen, auch weil ich eigentlich der Meinung bin, dass so diese Entwicklung, die wir mit den Nutztieren gemeinsam durchgemacht haben, durch die Domestizierung, einfach diese jahrtausendelange Kulturgeschichte, die wir gemeinsam haben, dass da schon so diese gegenseitige Beeinflussung, dieses relativ enge Zusammenleben miteinander und auch, dass man sagt, ich habe da jetzt eine Kuh, die gibt Milch und irgendwann, wenn sie Milch gibt, muss sie natürlich davor auch ein Kälbchen zur Welt bringen und das Kälbchen wird halt dann unter Umständen mal geschlachtet. Das ist für mich noch Teil einer auch fast natürlichen Entwicklung, würde ich jetzt sagen. Aber für mich sind einfach diese massenhaften Prozesse oder dass man sagt, eben dann die Schlachtungen auch, wo im Akkord geschlachtet wird, wo die Tiere einfach, wenn man sie anschaut, wie so ein eben Hühnerstall oder Butenstall geräumt wird, um da die Viecher dann zum Schlachthof abzutransportieren, das sind schon recht brutale Szenen, finde ich, oder das ist schon heftig, eben auch, wie du gesagt hast, in der Masse vor allem. Meine Schwägerin und mein Schwager haben auch einen ganz winzigen Bauernhof und da werden halt, kommen aber natürlich auch 50% der bebrüteten Eier, aus denen schlüpfen Hähne. So viele Hähne kann man aber nicht brauchen auf einem kleinen Hof, beziehungsweise bekämpfen sie die ja dann untereinander. Um da Aggression rauszunehmen, muss man die dann auch teilweise schlachten. Und da wird's halt dann so gemacht, dass man wartet am Abend, bis die Hühner von alleine im Stall drinnen sind. Dann geht einer rein, der halt irgendwie den schwarzen Peter gezogen hat und holt ganz still und leise, schnappt sich irgendwie da die 5 Hähne von der Sitzstange und bringt die dann im Dunkeln um. Ja, das klingt jetzt irgendwie auch brutal oder gemein oder unfair, aber es ist irgendwie noch in einem Maßstab, wo ich das Gefühl habe, man kann dann auch als Mensch oder als der dann dem Hahn den Garaus macht, man hat diesem Hahn oder auch der ganzen Hühnerherde gegenüber nur Verantwortung. Und man muss selber jetzt mit dieser Verantwortung sich dann am Abend da hinlegen und sich denken, ich habe heute 5 von meinen Schützlingen umbringen müssen, zum Wohl auch der Herde. Aber es ist halt nur dieser persönliche Bezug da. Der ist natürlich dann, wenn ich mir ein Backerl Hühnerbrust im Biller kaufe, nicht gegeben.
Ja, ich glaube, dieser Moment, wo du einfach das Tier tötest, den erleben weniger Menschen. Früher waren es mehr, weil es eben kleinere Bauern gegeben hat, die das oft machen. Aber ich glaube, all die Menschen, die Fleisch essen, der Großteil von den Menschen würde ja niemals ein Tier wirklich umbringen. Mhm. Und ich glaube, diese Verbindung, dass das Tier wirklich umgebracht wird und dass das auch eben ein Mensch machen kann, ich glaube, die Verbindung wird einfach nicht mehr gezogen. Und das ist eben auch, weil man es nie sieht, weil du einfach nur das abgepackte Fleisch irgendwo siehst. Und ich glaube, die Verbindung, die zieht man im Kopf gar nicht mehr, weil das Fleisch essen so normal geworden ist und weil du da einfach nur denkst, ja, das ist einfach ein Lebensmittel, aber es ist nicht mehr so, es ist ein totes Tier.
Hast du da irgendeine Idee eben auch mit deiner, du sagst, du bist ja auch mit Pferden ganz eng aufgewachsen, wie man diese Idee der Verantwortung der Natur, der gesamten Natur gegenüber stärker in die Gesellschaft wieder einbringen könnte?
Ich glaube, dass man generell einfach andere Lebewesen, die nicht Menschen sind, einfach ein bisschen mehr wertschätzen müsste. Also man kann nicht nur, es ist nicht nur ein Berg, es ist nicht nur ein Baum, es sind einfach Lebewesen, mit denen du zusammenlebst. Du bist abhängig von denen als Mensch und sie sind nicht abhängig von dir, aber du brauchst sie einfach zum Leben. Und ich glaube, wenn man das einmal so wirklich sich mehr zu Herzen nimmt auch, dann würden wir das nicht machen, dann würde die Menschheit nicht das machen, was sie gerade macht. Und ich habe das so in Südamerika kennengelernt, wo einfach ja die Natur so als auch als Akteur gesehen werden kann, wo es Rituale gibt, die für uns halt immer so als spirituell abgestempelt werden und so, das ist so mystisch Hokus vielleicht, Hokuspokus. Aber im Endeffekt ist es einfach nur, okay, vielleicht gehst du morgens erstmal raus, gehst auf die Wiese, siehst den Berg an und denkst dir so, okay, die leben jetzt da mit mir und du gibst denen einfach auch ein bisschen von deiner Zeit. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Essentielles, wie viel Zeit du in der Natur auch verbringst. Und ich merke das immer ganz stark, wenn ich halt in Wien bin und dann wieder zu Hause in Kärnten am Bauernhof. Ich bin so viel mehr draußen, einfach nur, weil es vor meiner Tür ist. Und das ist halt wieder die nächste Frage, wo lebst du und wie beeinflusst das deine Verbindung zur Natur? Und ich merke das schon, dass wenn ich in der Stadt bin, ich entferne mich einfach auch ein bisschen davon. Also es ist auch
logisch. Ist ja noch logisch. Dazu sind der überwiegende Teil unserer Gesellschaft arbeitet in Büros, zumindest im urbanen Raum ist es auf jeden Fall so, wo man dann auch wiederum überwiegend irgendwie vor einem Computer sitzt und ja jetzt in dem Sinn nichts mit unseren Sinnen, mit Geruch, mit in die Weite blicken, mit andere Lebewesen anblicken zu tun hat, außer die Kollegen.
Ja.
Aber jetzt keine Schwalben, keine Grille zirpen hört und keine Schweineborsten fühlt.
Genau, weil man auch irgendwie, man versucht ja immer jeden Moment oder die Zeit, die man hat am Tag irgendwie für irgendwas ganz Wichtiges zu nutzen und irgendwie produktiv zu sein. Und wenn man einfach nur in der Natur herumgeht, dann fühlt es sich fast so an, als wäre es halt so vergeudete Zeit oder es wäre so leere Zeit.
Das ist der Schluss, den ich eigentlich auch für meine Geschichte gezogen habe, dass man einfach versucht, dem sei es jetzt dem Nutztier oder dem der Natur oder dem bäuerlichen Leben dem irgendwie versucht, halt nahe zu kommen. Jetzt gar nicht, sich dem irgendwie aufdrängen zu wollen, sondern einfach, wenn man das nächste Mal am Land unterwegs ist oder vielleicht sogar eben einen Urlaub am Land oder am Bauernhof plant, da einfach mal nachfragt, hey, können wir bei dir in den Stall reinschauen oder können wir da ein bisschen teilhaben irgendwie an eurem Leben, um da ein Gefühl wieder dafür zu kriegen, weil ich auch den Eindruck habe, dass das ganz stark irgendwie verloren geht. Ja, Katharina, vielen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön, dass ich da sein habe dürfen.
Bis zum nächsten Mal.
Über den Tellerrand.
Bei uns am Redaktionstisch hat jetzt Klara Porak Platz genommen. Hallo Klara.
Hallo.
Du hast für das aktuelle Heft einen Text beigesteuert, der heißt Euer Heer. Und es ist eine Erkundung, das heißt, du hast dich ausgehend von einer Frage auf den Weg gemacht, auf den Rechercheweg, herauszufinden, wie kann eine Institution der Waffen und der Gewalt, nämlich das österreichische Bundesheer, wie kann das eigentlich diese Intention verkörpern, auch Gutes in die Welt zu bringen? Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie du überhaupt mal auf diese Frage gekommen bist? Ist jetzt auch nicht so was Alltägliches, dass man sich als Anfang 20-Jährige mit dem Bundesheer auseinandersetzt.
Genau, ich würde eigentlich fast widersprechen. Ich glaube schon, dass sich voll viele so in meinem Alter irgendwie ein bisschen mit dieser Frage konfrontieren, einfach weil halt irgendwie das doch Thema ist, weil sich die ganzen Leute, die ich kenne, die halt Männer sind, entscheiden mussten, gehe ich zum Heer oder mache ich Zivildienst. Und das war irgendwie auch so ein bisschen das, was mich auch dazu gebracht hat, den Text machen zu wollen, weil plötzlich sehr viele meiner Freunde gesagt haben, sie gehen zum Heer. Und das hat mich irgendwie auf viele Art und Weisen schockiert, weil für mich die Entscheidung immer sehr klar war, zu sagen, das Bundesheer ist fürchterlich und der Zivildienst ist die einzige logische Lösung und sozusagen. Ich hatte diesen Widerstand ganz tief in mir und war ganz, ganz schockiert, dass plötzlich Menschen, die ich sehr gern mag und sehr schätze, das Bundesheer super finden. Und davon ausgehend habe ich mich dann gefragt, was hat das sozusagen? Warum will man das?
Und wie bist du dann, wo hast du dich zuerst hingewendet oder wo hast du dir gedacht, wo willst du unbedingt hinblicken, um dieses Phänomen ergründen zu können?
Eben eigentlich genau zu den Leuten, die, also das war auch irgendwie eine sehr schöne Recherche, sich mal hinzusetzen mit Menschen, mit denen man sonst Zeit verbringt, viele meiner Freunde, und mal zu fragen, wie war das denn eigentlich beim Bundesheer für dich, warum, also es waren eigentlich alle schon fertig sozusagen oder gerade am fertig werden, und dann habe ich gefragt, warum habt ihr das gemacht? Ich habe auch viele Freunde, die sogar, es kommt im Text dann nicht vor, aber die sogar bei der Miliz sind, also die sich zu einem einjährig freiwilligen Bundesheerjahr verpflichtet haben und auch jetzt immer noch diese Übungen machen müssen. Und das war, ist auch immer wieder Thema so an einem Abend beim Papier, wie hardcore es nicht irgendwie beim Bundesheer war. Und das war für mich wahnsinnig befremdlich und dann sehr interessant zu sehen, was schätzen erstmal die Leute, die ich schätze am Bundesheer, und dann aber auch weiterzugehen und da mehr und mehr reinzuschauen. Weil das sind irgendwie kluge Menschen, die glauben, sie machen gute Dinge und die ehrlich irgendwie glauben, dass ihr Job was weiterbringt. Und was treibt die an? Warum kann ich das so gar nicht verstehen?
Und da geht es ja oft, oder es ist auch im Text kommt dann dieser Werner Zufall vor, der auch, finde ich, sehr stark diese Zweischneidigkeit verkörpert. Einerseits dieses ruhige oder auch beruhigende, ja dann auch für kriegerische Auseinandersetzungen, der hat ja da auch vermittelt im Gazastreifen, glaube ich, zwischen Israelis und Palästinensern. Und aber auf der anderen Seite ist es dann die Waffe, die einem da dann die Autorität auch gibt? Oder warum braucht es dann trotzdem die Uniform oder die Waffe, das Symbol, als Symbol der Macht?
Also ich bekenne mich offen zu meiner Naivität. Ich glaube, es bräuchte das nicht. Ich glaube aber, dass es trotzdem gemacht wird, kommt halt einfach daher, wo wir als Gesellschaft herkommen. Wir kommen wir kommen ja einfach aus der Gewalt als Menschen irgendwie. Und eben die, das war sicher das Interessanteste, was ich gelernt habe, oder mit das Interessanteste auf meiner Recherche war, eben, ich habe mit zwei Friedensforschern gesprochen, mit dem Herrn Winterstein und dem Herrn Reutner, die eh auch beide im Text vorkommen. Und da haben beide gesagt, eigentlich ist es sehr kontrafaktisch, dass wir in der Diskussion um Weltfrieden immer beim Bundesheer anfangen, das sozusagen am weitesten weg davon ist, aber gleichzeitig ist ja irgendwie auch Macht, also es ist sehr kompliziert, aber ich glaube, das, was entscheidend ist, ist zu sagen, wenn man irgendwie das lösen möchte, muss man halt einfach nicht beim Bundesheer anfangen, sondern bei anderen Institutionen. Und Gewalt ist etwas, das unsere Gesellschaft irgendwie so durchzieht. Und gerade beim Bundesheer dann zu fragen, wie lassen wir das, ist eigentlich der falsche Ort, an den ich sozusagen gehen wollte. Das war sehr interessant.
Und was wäre dann der Ort oder was wäre vielleicht für die nächste Recherche dann?
Die beiden Friedensforscher meinen, also der Herr Reutner unterstützt ganz stark den sogenannten zivilen Friedensdienst. Also das bedeutet, dass quasi Menschen, die nicht beim Bundesheer sind, auch für den Frieden tätig werden. Das sind dann zum Beispiel Ärzte, das gibt es in anderen Ländern schon. Er möchte das gerne auch in Österreich etablieren. Ich glaube aber, es wäre cool, einerseits bei der Einzelperson anzusetzen, aber auch einfach in anderen staatlichen Institutionen. Also ich studiere Bildungswissenschaften und das ist sehr interessant, wenn man sich Fotos von Kasernen und Schulen nebeneinander anschaut, erkennt man sehr selten den Unterschied. Vor allem, weil eben in der Aufklärung sehr viele Schulen gebaut wurden und sehr viele Kasernen und die schauen sozusagen gleich aus. Und es soll nicht heißen, dass es in Schulen wie in Kasernen zugeht, aber es geht viel um Unterordnen, es geht viel um Macht, es geht viel um Unterwerfung und eine bestimmte Art der Gewalt. Und ich glaube, dass wir in anderen Institutionen sozusagen ansetzen müssten, wenn wir irgendwie wollen, dass Gewalt abnimmt sozusagen.
Wäre es nicht irgendwie aus Gleichberechtigungssicht auch nur logisch, dass auch Frauen einen sozialen Dienst, einen Dienst an der Waffe leisten sollten?
Ja, das fand ich auch ein sehr interessantes Gespräch, das ich mit der Frau, die im Text vorkommt, hatte. Und ich finde ja, auf jeden Fall, aber Gleichberechtigung, finde ich, darf immer nur so funktionieren, dass sie wie Inklusion funktioniert. Also, dass die Menschen, die in das System aufgenommen werden, das System so verändern, dass es für sie passt. Und ich glaube, wenn wir dann von echter Gleichberechtigung sprechen, sprechen wir auch von einem ganz anderen Heer.
Das ist auch, oder wär jetzt eine weiter gedachte Frage von mir auch gewesen, wie sehr dann eben so der weibliche Faktor oder der Charakter des Weiblichen irgendwie dann auch sowas wie die Institution her irgendwie anders prägen würde oder da vielleicht noch einmal das irgendwie weiter drehen würde um eine Facette.
Ja, das ist irgendwie auch etwas, das Thema ist und das von vielen Leuten beim Bundesheer auch als sehr positiv erlebt wird. Ich finde aber sozusagen, ich würde da viel extremer denken. Ich finde, dass die Frauen sich viel zu viel an das System anpassen müssen. Vielleicht ist irgendwie ein näher liegendes Beispiel, damit man das versteht, so der Arbeitsplatz, der ist sozusagen nicht für und nicht von Frauen gemacht, sondern die klassische Arbeitswelt kommt aus einem patriarchalen System und die Frauen finden da irgendwie rein. Und haben logischerweise ihre Schwierigkeiten, weil wenn man sich überlegen würde, hätten irgendwie die Frauen die Arbeitswelt erfunden, wäre das wahrscheinlich nicht der klassische 9-to-5 oder Schichtarbeitsjob, sondern würde irgendwie anders ausschauen. Es wäre, keine Ahnung, vielleicht normal, wegen seiner Periode freizunehmen oder Kinder in die Arbeit mitzunehmen. Also so könnte man sich dann vorstellen, wie ein Bundesheer ausschauen würde, wenn man sagt, man geht vielleicht auch von den Frauen aus. Das, glaube ich, wäre sehr interessant.
Da ist mir in dem Zusammenhang, war gerade ein Cover von einer Stern-Extra-Ausgabe, ist mir irgendwo auf Twitter oder so untergekommen, wo vier Helden, die ja in deiner Geschichte oder weiterführend möglicherweise auch eine Rolle spielen, vier Helden abgebildet waren am Cover, nämlich Greta Thunberg, Carola Rakete, Dirk Nowitzki, ein Basketballer, und Udo Lindenberg. Und auf Twitter hat jemand dazu gepostet, aha, das sind also die Helden von heute, Frauen, die sich für andere einsetzen und Männer, die entweder mit Sport oder Kunst viel Geld verdienen. Also das ist dann irgendwie so, dass das Heldenbild, das vielleicht auch noch zu wenig weiblich geprägt ist.
Das ist eine interessante Beobachtung. Und ich finde, das ist auch immer eine sehr coole Frage, sich die Frage zu stellen, inwiefern funktioniert Unterdrückung so, dass quasi, also dass zum Beispiel eine Frau sagt, ja, ich kämpfe lieber für andere als jetzt für mein eigenes. Inwiefern ist das Unterdrückung und inwiefern ist das etwas, das wir irgendwie als also das sozusagen vielleicht Männer mehr machen sollten. Ich finde, da ist es ein sehr interessantes Beispiel. Ähnlich finde ich, ist es beim entschuldigen Frauen. Ich eingeschlossen neigen dazu, sich für alles zu entschuldigen, auch wenn sie nichts dafür können. Und ich finde aber manchmal darf man das auch. So manchmal, finde ich, kann man auch irgendwie davon ausgehen, dass die Frauen es vielleicht richtig machen. Und ja. Aber dann sind natürlich wieder Identitätskonstruktionen wie Männer und Frauen schwierig, das sei hier noch gesagt.
Ja, aber das manchmal können wir ruhig davon ausgehen, glaube ich auch, dass wir Dinge richtig machen oder richtiger. Jetzt noch zu einem anderen Thema noch, nämlich du bist auch sowas wie eigentlich eine Absolventin unseres Talente-Programms. Das ist ein Mentoring-Programm, das wir hier in der Redaktion bei uns durchführen, wo wir einmal im Monat zusammenkommen und junge Journalisten und Journalistinnen zu uns einladen, die praktische Erfahrung sammeln wollen. Da treffen wir uns eben einmal im Monat zu einer Themensitzung und wenn wir uns dann für Recherchen gemeinsam entscheiden, dann gehen wir da in den Einzelaustausch mit der jeweiligen Journalistin oder dem Journalisten. Du hast auch so eigentlich, Clara, bei Datum angedockt. Was war das für dich für eine Erfahrung ganz zu Beginn?
Also ich bin zum Datum gekommen, bevor es noch offiziell das Talente-Programm gab, beziehungsweise fast zeitgleich sozusagen. Und da war es so, dass ich gleich am Anfang sehr individuell sozusagen und sehr wertschätzend irgendwie willkommen geheißen wurde, weil es nicht normal ist, dass ich, also oder für mich nicht normal war, dass sich der Chefredakteur irgendwie mit jemandem hinsetzt, der sagt, hallo, ich bin 18 und würde gerne schauen, was ihr so macht. Und ich bin dann nach meinem ersten sozusagen hierherkommen rausgegangen mit einer Geschichtenidee, die ich dann irgendwie in einem absurd langen Prozess auch umgesetzt habe. Und ich fand, das war hat mein Journalismusbild sehr verändert, davon, was ein Journalist macht und warum das wichtig ist. Aber war für mich auch so ein bisschen die erste Erfahrung, also ich habe damals knapp ein Jahr studiert, es war so die erste Erfahrung in einer richtigen Arbeitswelt, was jetzt halt nicht, keine Ahnung, Nachhilfe geben oder Kindergeburtstage machen ist. Und das hat für mich, glaube ich, auch viel verändert, was Arbeit bedeutet. Was bedeutet es irgendwie, wohin zu gehen und zu sagen, ich arbeite dort, wie individuell kann ich das gestalten, wie sehr kann ich das zu meinem eigenen machen? Und ich glaube, da ist mein Anspruch jetzt sehr hoch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich sehr viel von mir mitbringen darf. Und ich glaube, das ist aber eine gute und schöne.
Das würde ich auch sagen. Und davon leben wir ja auch wiederum. Ja, wir leben ja auch da ganz stark dann von der Bereicherung durch Ideen von außen, sage ich jetzt mal. Das ein Außen, das ja dann auch zum Innen wird. Also die Leute, die dann bei uns andocken und die bleiben oder die Geschichten machen für uns, die gestalten ja dann auch Datum wieder ganz neu auch mit. Das ist ja für uns auch wahnsinnig spannend und eine großartige Möglichkeit, da immer wieder frische Ideen und frische Zugänge einfach auch kennenzulernen, ja.
Ich finde, das ist auch was, das sehr einzigartig ist, weil man meistens, wenn man sozusagen neu irgendwo hinkommt, gibt es Menschen wie mich, die sind immer sehr so, ich möchte irgendwie das, was ich in mir habe, nach außen bringen und ich möchte was machen und ich möchte was gestalten. Und sehr oft wird dann gesagt, gut, du lernst jetzt einmal 5 Jahre, wie es geht und dann vielleicht. Und das macht es natürlich auch ein bisschen, was auch gut ist, glaube ich. Aber dieses ein bisschen Freilassen, finde ich, schätze ich sehr.
Ja, ein bisschen Struktur, glaube ich, braucht es auch da. Aber wir sind ja da auch recht weich in unseren Vorgaben, genau. Ja, das Talente-Programm könnte nicht oder gäbe es nicht, wenn da nicht unsere Sponsoren auch wären, nämlich OMV, Raiffeisen, Siemens und die Wien Energie. Clara, wem würdest du denn empfehlen, dich ans Talente-Programm zu wenden? Was sind denn so Eigenschaften, die man mitbringen sollte, wenn man junger Journalist ist und gerne schreiben würde?
Also ich glaube, einerseits großes Interesse für die Welt und sozusagen Bereitschaft und Begeisterung dafür, sich 2 Stunden mit einem Forscher zu, keine Ahnung, Mikrozellbiologie in der Uni Wien hinzusetzen und dann rauszufinden, was das, keine Ahnung, mit getan zu tun, was weiß ich. Und andererseits die Bereitschaft zu scheitern. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich gehe immer noch in jede Recherche mit der Erwartung, es nicht gut zu machen.
Und scheiterst regelmäßig daran?
Ja. Ich glaube, es ist halt, also was auch sehr schön ist, ist sozusagen, dass man ja nicht alleine mit dem Text ist, sondern dass an dem dann gearbeitet wird. Und eine Bereitschaft, das auch zuzulassen und zu sagen, ich möchte gemeinsam mit jemandem an meinem Text arbeiten und nicht nur ganz mein eigenes Ding machen, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und so etwas wie eine Liebe zur Sprache, glaube ich, wenn man so lange Texte schreibt, ist auch schön. Mhm.
Dann danke ich dir vielmals für den Besuch im Podcast.
Danke dir. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Die Wette.
Wie immer gegen Ende der Sendung gibt es jetzt noch ein Wettangebot von uns. Der Einsatz ist ebenfalls wie immer ein Datum-Abo. Das heißt, sollten Sie gewinnen, schenken wir Ihnen oder einer Person Ihrer Wahl ein Abonnement unseres Magazins für ein Jahr. Wenn hingegen wir gewinnen, verschenken Sie das Jahresabo. Zur Wette, diesmal recht klassisch. Ich wette mit Ihnen, dass wir vor Weihnachten keine neue Regierung haben werden. Wenn Sie dagegen wetten wollen, dann schreiben Sie uns einfach ein E-Mail an kosmos@datum.at. Die 5. Person, die uns auf diesem Weg erreicht, hat die Wette angenommen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, damit sind wir auch schon wieder am Ende von Datum Kosmos angelangt. Wir danken fürs Zuhören. Unsere nächste gedruckte Ausgabe erscheint schon am 31. Oktober. Sollten Sie bis dahin Datum einmal live erleben wollen, unser Chefredakteur Stefan Apfel und unser Herausgeber Sebastian Laudon sind mit unserem Gesprächsbuch »Wo sind wir hier eigentlich?« auf Bundesländertour. Sie werden Ende Oktober in Salzburg, Bregenz, Villach, Linz, Innsbruck und Wien Diskussionen moderieren, an denen Menschen teilnehmen, die auch bei unserem Gesprächsbuch mitgewirkt haben. Und die konkreten Termine können Sie auf unserer Website abrufen unter datum.at/termine. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Kosmos. Bis dahin vielen Dank und auf Wiederhören. Thank you.